Psalm 91. Wir haben uns für ein paar Wochen mit kleiner Unterbrechung Psalm 91 angeguckt, besonders eben Gottes Schutzverheißungen für uns. Und vielleicht ist auch das was, wo ihr, wenn ihr das lest, denkt, okay, es klingt gut, es ist zu schön, um wahr zu sein, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll, ich verstehe nicht, ob das wirklich so ist, ich habe zu viel erlebt, ich habe zu viel gesehen. Auch da möchte ich euch ermutigen, verlasst euch nicht nur auf euren Verstand. Der Grund, warum wir das sagen, warum die Bibel das sagt, ist nicht, weil du doof bist, sondern die Bibel sagt nicht, verlass dich nicht auf deinen Verstand, weil du es einfach nicht checkst. Die Bibel sagt das, weil es einfach definitiv Dinge gibt, die außerhalb unseres Verstandes stattfinden. Das heißt, egal wie intelligent und schlau du bist, du wirst nie in der Lage sein, es rauszufinden. Im Gegenteil, du kannst sogar diese Dinge verhindern. Als Jesus angefangen hat, seinen Jüngern zu sagen in Matthäus 16, 18, irgendwo in der Ecke. Als Jesus angefangen hat, seinen Jüngern zu sagen, was mit ihm passieren wird, weil er gesagt hat, ich werde nach Jerusalem gehen und ich werde da viel erleiden und sie werden mich töten und dann werde ich am dritten Tag auferstehen, hat bis Petrus aufgestanden und hat gesagt, nein, das widerfahre dir nicht. Und Jesus hat gesagt, weiche hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis. Das Wort heißt auch, du bist mir ein Stolperstein, du bist ein Hindernis, du bist mir im Weg. Warum? Und dann heißt es, und ich liebe das in meiner Übersetzung, denn du denkst nicht göttlich, du denkst menschlich. Und das ist genau das Problem. Unser Sinn, unser Verstand ist oft noch nicht wirklich so erneuert, wie er sein sollte. Und deswegen, wenn wir uns immer nur 100%ig völlig auf unseren Verstand verlassen, okay, aber dann werden wir auch immer limitiert sein durch unseren Verstand. Und das ist keine gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns liebt, dass er einen Weg gemacht hat, ob wir es verstehen oder nicht, dass wir zu ihm kommen können durch Glauben an Jesus, ob wir kapieren, wie es funktioniert oder nicht. Und es gibt noch ganz viele andere Dinge, inklusive Psalm 91, die wir im Glauben annehmen dürfen, ob wir sie völlig verstehen oder nicht. Amen? Amen. Also lasst uns anfangen zu lesen, Psalm 91, und wir lesen Verse 9 bis 13. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen, keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen, wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Amen. Wir wollen über Engel reden. Und jedes Mal, wenn man über dieses Thema redet, gibt es bei Christen zwei Reaktionen. Die einen wissen gar nicht viel von Engeln, die anderen wissen zu viel über Engel. Wir haben wie immer in der Gemeinde dieses Ding, dass es ganz viel, entweder gibt es keine Informationen über Engel oder wir finden viel zu viel Informationen über Engel. Was meine ich damit? Entweder gibt es Gemeinden, wo gar nicht über Engel gesprochen wird, gar nicht über Engel gelehrt wird. Es ist bei Christen überhaupt nicht Teil ihres Gedankenprozesses, was die Bibel über Engel sagt, was Gott über Engel sagt, was Gott verheißen hat mit seinen Engeln. Es ist halt gar nicht da. Oder wir sind auf der Seite, wo es nur um Engel geht. Es ist Engel hier, Engel da. Wir kennen alle ihre Namen. Wir wissen, wer um uns rum ist, wie sie heißen, was sie tun, was sie zum Frühstück essen. Wir kennen ihre Schuhgröße. Ich würde gern sagen, das war ein Witz, weil da gibt es garantiert Leute da draußen, die sowas machen. Aber sind halt immer die Extreme, die wir haben. Aber beides ist falsch. Und entweder entgeht uns eine Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort offenbart hat, und wenn er sie uns offenbart hat in seinem Wort, dann heißt es, sollen wir sie kennen, weil es Wahrheit ist, die uns frei macht. Oder wir nehmen eine Wahrheit und ziehen sie völlig ins Extrem, sodass es eigentlich wieder falsch wird. Und das hilft uns auch nicht. Das heißt, was wir machen wollen, wie immer machen wollen, ist, wir wollen sehen, was sagt Gott in seinem Wort. Wir wollen sehen, was sagt Gott über dieses Thema. Und wenn ihr mich ein bisschen kennt, wisst ihr, dass ich jetzt am liebsten 8 Wochen nehmen würde, um über Engel zu sprechen und über ihre Rolle in unserem Leben und was die Bibel dazu sagt und die einzelnen Begebenheiten, wo wir Engel in der Bibel sehen. Ihr könnt aufatmen, das werden wir nicht tun. Aber wir werden uns ein paar wichtige Punkte anschauen und heute bestimmt auch damit durchkommen, wenn ich mich beeile. Und all das in Verbindung mit Psalm 91. Denn das ist ja unser Thema. Unser Thema ist nicht Engel, unser Thema ist Psalm 91, Gottes Schutzverheißung. Aber Psalm 91 spricht davon, dass er seinen Engeln Befehl gegeben hat, dass sie uns behüten auf all unseren Wegen, dass sie uns auf Händen tragen. Das heißt, was sagt die Bibel jetzt darüber? Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht, wenn ihr das lest, denkt ihr, das klingt ja toll, aber ich habe zu viel gesehen, ich habe zu viel erlebt, wenn das wirklich so ist. Wo sind sie, was passiert und so weiter. Und vielleicht habt ihr Fragen. Und da wollen wir ein bisschen die Fragen beantworten. Das allererste ist, Punkt Nummer eins, Gottes Engel sind wahrscheinlich nicht so, wie du sie dir vorstellst. Durch Kunst über Jahrtausende und durch Filme und alles Mögliche ist unser Bild von Engeln, unsere Idee von Engeln doch sehr verzerrt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn die Bibel davon spricht, dass es seinen Engeln befohlen hat, dass sie mich behüten, dann hoffe ich doch schwer, dass es nicht einfach nur ein paar pausbackige Babys sind mit kleinen Flügeln, die um mich rumflattern. Und ich hoffe doch, dass sie ein bisschen besser bewaffnet sind als nur mit Bogen und Pfeil. Ja. Aber wir haben halt bestimmte Vorstellungen. Und selbst wenn du dich nie mit Engeln beschäftigst, selbst wenn du nie an Engel denkst und es ist überhaupt nicht Teil deines Gedankenprozesses, in dem Augenblick, wo ich sage, Engel, hast du irgendeine Vorstellung. Es geht irgendwie unterbewusst. Es gibt irgendwas im Kopf, wo du denkst, okay, so könnten sie aussehen, das könnten sie machen und so weiter. Weil du mal einen Film geguckt hast, weil du dir als Kind das vorgestellt hast, weil du mal ein Buch gelesen hast, weil Tante Rosi dir mal ein Buch gegeben hat zu deiner Kommunion oder irgendwie sowas. Irgendwie in deinen Gedanken ist irgendwas, was irgendwie Engel angeht. Und ich kann dir garantieren, höchstwahrscheinlich sind Engel völlig anders, als du denkst. So, preis den Herrn. Schöner Gottesdienst, oder? Ganz allgemein gesagt in der Bibel, Engel sind Botschafter. Das ist das, was das hebräische Wort heißt und was das griechische Wort heißt. Engel, das Wort Engel bedeutet Botschafter. Und es kann ein Mensch sein und es kann ein geistliches Wesen sein. Zum Beispiel lesen wir am Ende von Malachi, dass Gott verheißt, dass bevor der Herr kommt, bevor Jesus kommt, wird er seinen Boten, seinen Engel schicken. Und dann heißt es im Neuen Testament, dieser Engel oder Bote war Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war kein pausbäckiges Baby, das einfach nur mit irgendwelchen Flügeln rumgeflogen ist, sondern Johannes der Täufer war ein Mensch berufen von Gott, mit einer Botschaft gesandt. Das heißt, Engel in der Bibel heißt nicht unbedingt immer geistliches Wesen, meistens aber. Und besonders im Psalm 91, wenn wir über Psalm 91 sprechen, über Gottes Schutz, natürlich, wenn es dort um Engel geht, geht es um geistliche Wesen, die Gott geschaffen hat. Übrigens, Botschafter, es heißt nicht immer nur, dass es jemand ist mit einer Botschaft. Es heißt nicht immer nur, dass ein Engel auftaucht, dir einen Brief gibt oder irgendwie eine Botschaft, so spricht der Herr und wieder weggeht. Nicht nur. Ein Botschafter ist generell ist ein Bote. Laufbursche. Ein Botenjunge. Jemand, der geschickt wird aus einem bestimmten Grund. Und das ist das, was ganz allgemein gesprochen Engel in der Bibel sind. Engel werden in der Bibel, Psalm 103 und Vers 20, werden sie starke Helden genannt. Eine andere Übersetzung nennt sie stark und gewaltig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn die Bibel sagt, Gott hat seine Engel ausgesandt, um mich zu beschützen, mag ich gewalttätige Engel. Christen und Gewalt ist immer ein ganz tolles Thema, aber denkt dran, Gewalt ist fast nie die Lösung. Wenn es die Lösung ist, ist es die einzige Lösung. Lass das sacken, aber es ist die Wahrheit. Und wir sehen das Gleiche in der Bibel. Wir sehen in der Bibel, dass es Zeiten gibt und dass es Zeiten geben wird, wo Gott Engel gebrauchen wird. Und diese Engel sind gewaltig. Sie sind stark, sie sind gewaltig. Die Bibel nennt sie Krieger. Wir sehen in der Bibel, dass Engel Krieger sind. Wir sehen im Buch der Offenbarung, wie Krieg im Himmel ausbricht, wie die Engel, Gottes Engel, Krieg führen gegen Satans Engel. Der hat nämlich auch welche. Um genau zu sein, ist er einer, höchstwahrscheinlich. Wir haben ja immer so die Idee von Teufel. Teufel ist so gegen Gott. Ne? Gott und der Teufel, die sind irgendwie, nein, der Satan ist geschaffen, ist ein geschaffenes Wesen. Ist nicht auf der gleichen Ebene mit Gott. Wir sind auch geschaffen, aber wir sind geboren aus Gott. Das hat er nicht. Wir haben das. Aber wir sehen, dass sie Krieger sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die meisten Leute, die an Engel denken, sehen Engel nicht als Krieger. Sie sehen Engel nicht als stark und gewaltig. Und auch wenn du Engel vielleicht nicht als kleine Babys siehst, siehst du sie höchstwahrscheinlich aber auch nicht als Kriegsmänner. Aber sie sind Krieger, sie sind Streiter. Die Bibel spricht von Soldaten. Wir sehen aber auch, dass sie seine Diener sind, dass sie ausgesandt sind, um Gottes Willen zu tun, um ihm zu dienen, um seinen Willen auszuführen auf der Erde. Wir sehen, dass sie Anbeter Gottes sind. In Hebräer Kapitel 1 und Vers 6, da heißt es, dass Gott zu ihnen gesprochen hat, alle Engel sollen ihn anbeten. Es geht da um Jesus. Alle Engel sollen ihn anbeten. Wir sehen in der Offenbarung auch, wie Engel, wie geistliche Wesen Gott und den, der auf dem Thron sitzt und das Lamm anbeten. Das heißt, Engel sind Diener, Engel sind Anbeter, aber sie sind eben auch Kämpfer und Streiter. Wir sehen übrigens ein interessantes Bild im Alten Testament, wo wir sehen, dass es eine ganze Zeit war, wo die Kämpfer und die Krieger auch gleichzeitig die Lobpreiser waren. Das heißt, Gottes Engel, Gottes Boten, diese geistlichen Wesen sind Krieger, sie sind stark, sie sind gewaltig, sie dienen Gott und sie beten ihn an. Ich glaube, dass wenn wir an Engel denken, das Erste, woran wir denken sollten, Krieger sind. Das Erste, woran wir denken sollten, ist, wir sollten, wenn wir an Engel denken, militaristisch denken. Warum? 235 Mal im Alten Testament wird der Herr uns offenbart als der Herr der Heerscharen. Der Herr der himmlischen Heere. 235 Mal. Guckt mal, wie oft er seine anderen Namen offenbart. 235 Mal ist ziemlich viel im Vergleich. Er ist der Herr der himmlischen Heere. Und das Wort im Hebräischen heißt nichts anderes als Armee. Er ist der Herr der himmlischen Armee. Die Engel, seine Engel, wird die himmlische Armee genannt. Und wir sehen diesen Hinweis darauf 235 Mal im Alten Testament. Dann im Neuen Testament sehen wir auch dort, dass die Engel sich ziemlich gerne in Militaristisches einmischen. Und besonders in der Offenbarung sehen wir dann am Ende, wie sie Krieg führen im geistlichen Bereich, wie sie Krieg führen in den himmlischen Orten gegen die Krieger Satans. Spätestens jetzt kommt der Punkt, wo dein Verstand sich völlig ausgeschaltet hat, was in Ordnung ist. Es ist einfach nur das, was die Bibel sagt. Das bedeutet, ich habe angefangen vor einiger Zeit, wenn ich an Engel denke, wenn ich von Engel lese, Gott zu danken für seine himmlischen Heerscharen, für seine Kämpfer, für seine Streiter, die im geistlichen Bereich kämpfen und die im geistlichen Bereich siegen. Es ist aber nicht das, was die meisten Leute denken, wenn sie an Engel denken. Wir sehen in der Bibel zum Beispiel, dass sehr oft militaristische Ausdrücke benutzt werden in Bezug auf Engel. Wir sehen zum Beispiel, dass es heißt, dass wir sehen, die Engel sind stark und gewaltig, aber wir sehen eben auch, dass es Befehlsstruktur gibt unter Engeln. Wir sehen, dass es oberste Engel gibt. Wir sehen, dass es da bestimmte Abstufungen gibt. Wir sehen, dass es... Es heißt, dass die Engel des Herrn sich um uns lagern. Das heißt, auch hier ein Lager aufschlagen, auch das klingt ziemlich nach, das klingt nach einer Armee, die um dich herum ist, die um dich herum rastet und solche Dinge. Das heißt, ich glaube, anhand dessen, was ich in der Bibel sehe, dass eigentlich der erste Aspekt, an den wir denken sollten, wenn wir Engel hören, Krieger ist oder Streiter oder Kämpfer. Und um ehrlich zu sein, eigentlich passt das auch sehr gut zu Psalm 91. Denn es geht hier darum, du musst dich nicht fürchten vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Du musst dich nicht fürchten vor, ich meine im Grunde, wenn du Psalm 91 liest, du liest hier von atomarer Kampfführung, du liest hier von biologischer, chemischer Kampfführung, all diese Dinge. Und das heißt, du musst dich nicht fürchten, warum? Weil er seine Engel gesandt hat. Du musst dich gegen all die, gegen die Streiter, gegen die Kämpfer, gegen die Krieger, du musst, egal was ausbricht, du musst dich nicht fürchten. Es wird nicht zu dir kommen. Warum? Weil da eine andere Armee ist, die hinter dir steht. Das heißt, im Grunde passt das zu Psalm 91 sogar am besten. Das heißt, Engel sind höchstwahrscheinlich nicht so, wie du sie dir vorstellst. Engel sind, seine, sind Krieger, aber sie sind auch, sie sind Anbeter, sie sind Diener, sie dienen Gott. Und das ist auch das, was sie sind. Sie sind Diener. Wir beten sie nicht an, wir beten nicht zu ihnen, wir versuchen nicht, ihren Namen rauszufinden, wir versuchen nicht, irgendwie Kontakt mit ihnen aufzunehmen. Warum? Erstens, die Bibel sagt ganz klar, Engel dürfen nicht angebetet werden. Weißt du, wer das gesagt hat? Engel. In der Offenbarung sehen wir am Ende, wie ein Engel Johannes erscheint und wie Johannes niederfällt, ihn anbetet und der Engel sagt, nein, tu das nicht, ich bin doch auch nur ein Diener. Er hat gesagt, ich bin ein Diener, bete Gott an. Das heißt, jeder Engel, jede Geisteswesen, jede Englischen, jede Engelswesen, die irgendwie in irgendeiner Form Verehrung oder Anbetung annehmen, sind nicht von Gott gesandt. Wir müssen auch nicht zu ihnen beten, wir dürfen nicht zu ihnen beten. Die Bibel sagt, zu wem wir beten sollen und in welchem Namen wir beten sollen. Wir brauchen auch nicht die Fürbitte von Engeln, denn die Bibel sagt, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Und das ist der Name, in dem wir beten sollen, direkt zum Vater. Das heißt, wir brauchen überhaupt nicht uns eben zu viel. Und das ist das Extrem, was dann andere tun. Die fangen an, sich so viel mit Engeln zu beschäftigen, dass sie, eigentlich brauche ich ja Jesus und Gott gar nicht mehr, ich habe ja meine Engel. Weil sie anfangen, einfach ihren Blick auf Dinge zu richten, auf die sie so gar nicht richten sollten. Aber Gott, unser himmlischer Vater, hat sie geschaffen. Sie sind Diener und sie sind ausgesandt. Und das ist Punkt Nummer 2. Und wir sehen es im Psalm 91, Vers 11. Engel sind ausgesandt. Engel haben Befehl bekommen, um dich zu schützen. Die Engel haben Befehl bekommen, um dich zu behüten. Psalm 91, Vers 11 sagt uns das. In Hebräer 1 und Vers 14, wenn ihr wollt, könnt ihr das mit aufschlagen. In Hebräer 1, 14. Das ist dieser gesamte Zusammenhang, wo es immer mal wieder um Engel geht und um ihre Rolle, wenn es um Jesus geht und um die Erlösung seiner derjenigen, für die er gekommen ist. In Hebräer 1 und der letzte Vers. Da heißt es, sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil oder die Errettung ererben sollen. Engel sind Diener Gottes, ausgesandt, um dich zu behüten und um dir zu dienen. Ich lasse das jetzt sacken für ein paar Sekunden. Engel sind geistliche Wesen, ausgesandt, um dir zu dienen. Und hier ist das Problem. Das Problem ist, dass Menschen eine Wahrheit nehmen und diese Wahrheit dann völlig verzerren. Und darum ist es wichtig, dass wir an dem, was in der Bibel steht, ja, sie sind ausgesandt, um uns zu dienen. Das bedeutet aber nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise meinen, wir müssten Kontakt zu unseren Engeln aufnehmen oder wir müssten zu unseren Engeln beten oder wir müssten sonst irgendwas in dieser Art machen, weil die Bibel es uns nicht sagt beziehungsweise es uns verbietet. Es ist sehr, sehr wichtig, wenn es um geistliche Dinge geht, um Dinge, die nicht mit unserem Verstand zu tun haben, Dinge, die wir mit unserem Verstand nicht ergreifen können, ist es sehr, sehr wichtig, nichts zu tun in diesem Bereich außerhalb von Gottes Willen oder Gottes Autorität. Weil wir haben einen Fahrplan, wir haben eine Anleitung, wir haben die Bibel und wir haben sein Wort. Gott sagt uns in seinem Wort, was es mit der übernatürlichen geistlichen Welt auf sich hat. Er zeigt uns diese Realität, er zeigt uns, wie wichtig es ist, auch in dieser Realität zu leben, aber er zeigt uns eben auch, dass es eine andere Seite gibt. Es gibt Finsternis, es gibt Dunkel, es gibt andere Engel. Satan verkleidet sich als Engel des Lichts. Ich habe es letzten Freitag erzählt. Meine Mutter war Teil eines Kreises, eines Zirkels, der den Engel des Lichts angebetet hat. Satanismus in Weiß. Nichts anderes. Einfach nur anders angemalt. Das bedeutet, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie Kontakt aufnehmen oder uns irgendwie in Gefilde bewegen, weil wir das ja so faszinierend und toll finden, außerhalb von Gottes Autoritätsbereich. Weil in dem Augenblick, wo wir da rausgehen, sind wir nicht mehr unter seinem Schirm und wir sind nicht mehr unter dem Schirm des Höchsten und unter dem Schatten des Allmächtigen. Wir treten raus aus seinem Schutzbereich, wir treten weg von seinen Engeln, wir treten weg von seinen Verheißungen und machen einfach nur irgendwie unser eigenes Ding und boah, ist das gefährlich. Und das ist genau das, was wir nicht tun wollen. Darum bleiben wir ganz nah im Wort und wir bleiben ganz nah am Wort. Aber Gott hat seine Engel ausgesandt, um dir zu dienen. Und jetzt kommt der Hammer. Es gibt ja dieses allgemeine Konzept in der Welt von einem Schutzengel. Viele Leute glauben, sie haben einen Schutzengel. Manche Leute hoffen, sie haben einen Schutzengel. Die meisten glauben wahrscheinlich nicht, dass es irgendwie sowas gibt. Ich wehre mich ein bisschen gegen das weltliche Walt Disney-Konzept von Schutzengel. Aber es sieht so aus, biblisch, als hätte jeder von uns, jeder Gläubige, mindestens einen Engel, der spezifisch ausgesandt ist, um dir zu dienen und um dich zu schützen. Und wir wollen uns das angucken in Apostelgeschichte 12. Zu Reinhard Bonnke hat mal einer gesagt: Wusstest du eigentlich, dass wenn auf der Autobahn, wenn man nur 120 fahren darf und du fährst 150, wusstest du, dass dein Schutzengel aussteigt? Reinhard Bonnke hat gesagt, ja, bei 180 kommt der wieder rein. Wir sollen weise sein, wir sollen nicht dumm sein, aber die Bibel sagt nicht, dass die Schutzengel, dass dein Engel oder die Engel sich sofort verziehen und keinen Bock mehr haben, dir zu dienen, in dem Augenblick, wo du irgendwas Dummes machst. Das heißt es nicht. Aber in Apostelgeschichte 12, und wir wollen lesen ab Vers 5, da heißt es, wenn ich es finde, so wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich, zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er hätte auch ein bisschen netter machen können, oder? Psst, Petrus, Petrus. Ey, ey, aufwachen, Schlag in die Seite. Uff, au. Okay, zieh dich an, steh auf, los, komm, raus hier. Wo war ich? Und siehe, ein Engel des Herrn. Die Ketten fielen von ihm nieder. 8, und der Herr sprach zu ihm, genau, Vers 9. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen, eine Vision. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich errettet hat aus der Hand des Herodes von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, und wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Haustür klopfte, kam eine Magd namens Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude die Türe nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinnen, aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Das heißt, es sieht so aus, als hätte die Urgemeinde, die frühe Gemeinde, geglaubt und war der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, mindestens ein Engel hat, der speziell abgestellt ist, speziell beauftragt wurde, dir zu dienen. Und ich will nicht mehr daraus machen, als hier eigentlich steht, aber hier steht was. Und es steht hier, dass es völlig normal war für diejenigen, die dort zusammen waren und die gebetet haben, in dem Augenblick, wo das passiert war, davon auszugehen, vielleicht ist es gar nicht Petrus, vielleicht ist es nur sein Engel. Etwas, was uns nie passieren würde, aber es ist passiert. Und Gott hat es in seinem Wort aufgeschrieben. Wir wissen, dass Jesus, und hier ist es aber Matthäus 18, dass Jesus in Matthäus 18 und Vers 10 zu den Menschen gesagt hat, gebt keinem dieser Kinder Anstoß, denn ihre Engel schauen das Angesicht Gottes, das Angesicht des Vaters alle Zeit. Das heißt, er sprach hier von den Kindern und er sprach davon, dass sie Engel haben, ihre Engel, ganz besonders abgestellt. Das heißt, wir wissen, dass er seinen Engeln befohlen hat, dich zu behüten. Wir sehen im Neuen Testament, dass es spezifische Engel gibt, die besonders beauftragt wurden für Leute. Das bedeutet, ich glaube, dass jeder von uns, der an Jesus glaubt, jeder von uns, der errettet ist, mindestens ein Engel hat, den Gott beauftragt hat und besonders abgestellt hat, um uns zu dienen, um uns geistlich zu dienen, um uns zu helfen. Und ich glaube, dass es schön ist und gut ist, solche Dinge für sich anzunehmen. Und denk dran, ich muss es immer wieder sagen, ohne irgendwelche Dinge ins Extrem zu ziehen. Aber es ist was, wofür man Gott dankbar sein kann. Aber wie auch immer man es dreht und wendet, wir wissen, dass Engel uns zur Verfügung stehen. Warum? Weil sie uns schon gesandt wurden. Sie wurden ausgesandt, sie wurden befehligt, um uns zu dienen. Und das ist Punkt Nummer 3, weil die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, wenn das wirklich so ist und wenn sie so stark und gewaltig sind und wenn sie so mächtig sind und wenn Engel tatsächlich so viel toller sind als irgendwelche fetten Babys mit kleinen Flügeln hinten auf dem Rücken, wenn das wirklich alles so ist, warum ist dann das passiert, warum ist dann dies passiert, warum sehe ich das in meinem Leben, warum habe ich das in meinem Leben gesehen, warum ist das mit dem passiert? Diese Fragen stellen sich jedes Mal, wenn wir sowas lesen. Und Punkt Nummer 3 ist, sie warten auf dich. Sie warten auf dich. In Psalm 103 und Vers 20, im Psalm 103 und Vers 20 spricht es von den Engeln Gottes, die starke Helden sind. Die Engel Gottes, die starke Helden sind und seinen Willen tun. Und dann zeigt es uns nämlich noch etwas anderes. Im Psalm 103 und Vers 20 heißt es, lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Und genau das sehen wir mehrere Male in Psalm 91. Es fängt damit an, wo es heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der sagt zu dem Herrn, sage zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht, du bist meine Burg, du bist mein Herr, ich vertraue auf dich. Und wir haben dann später im Psalm 91 gelesen, ich glaube es ist Vers 9, wo es dann heißt, denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast ihn zu deiner Zuflucht gemacht. Und dann heißt es eben in dem Zusammenhang, er hat seinen Engeln befohlen über dir, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Das heißt, sie sind ausgesandt zu dienen, sie sind ausgesandt, dir zur Verfügung zu stehen, aber auch hier, was bringt sie dazu, aktiv zu werden? Was ist das, was sie dazu bringt, aktiv zu werden? Und wir sehen es in der ganzen Bibel, überall, vorne bis hinten, Gebet, Gebet aufgrund des Wortes Gottes, Gebet aufgrund des Willens Gottes. Das ist das, was Engel aktiv werden lässt. Wir wissen, die Gemeinde hat gebetet für Petrus. Wir sehen es hier im Psalm 91, wenn wir zum Herrn sprechen, wenn wir zum Herrn sagen, wenn wir bekennen, dass er unsere Zuflucht ist. Wenn wir das tun, Engel werden aktiv und sie werden aktiv für uns, um uns zu behüten. Und ich habe ziemlich früh als wir angefangen haben, das zu studieren, das zu praktizieren. Ich habe jeden Tag, ich fange an Gott zu danken, bewusst zu danken für seine Engel, die er ausgesandt hat, um uns zu dienen, ausgesandt hat, um meine Kinder zu schützen. Ich habe schon im ersten Gottesdienst gesagt, Herr, was auch immer passieren muss, was auch immer, deine Kriegsengel, deine Armeen sind ausgesandt, um meine Kinder zu behüten und niemand darf meinen Kindern Schaden zufügen. Und wenn jemand meinen Kindern zu nahe kommt und meinen Kindern Schaden zufügen wird, dann werden deine Engel tun, was auch immer nötig ist, um diese Menschen davon abzuhalten. Und ich will jetzt nicht genau sagen, was ich damit meine, aber die Bibel spricht von Todesengeln. Aber weil ich ihn beim Wort nehmen will. Es gibt einen Grund, warum er mir das gesagt hat. Das steht nicht im Psalm 91 einfach nur for fun. Das heißt aus Spaß auf Deutsch. Sondern es gibt ja einen Grund, warum er mir das gesagt hat. Er will anscheinend, dass ich das weiß. Und er will anscheinend, dass ich weiß, dass es so ist. Und wir sehen dann zum Beispiel, als Jesus gefangen genommen wurde in den Evangelien, da sehen wir, dass Petrus versucht hat, auch wieder, ne, nur Verstand, dass Petrus versucht hat, Jesus wieder zu schützen vor dieser Gefangennahme. Und er nimmt sein Schwert und er schlägt dem Knecht vom Priester das Ohr ab. Und Jesus sagt, nein, hör auf damit. Denkst du nicht, dass ich zum Vater beten könnte und er würde mir sofort Legionen an Engeln schicken? Aber er hat gesagt, diese Dinge müssen passieren. Psalm 91 sagt, diese Dinge, die du im Psalm 91 liest, müssen nicht passieren. Und Engel sind ausgesandt, damit sie nicht passieren. Aber sogar Jesus hätte bitten müssen. Sogar Jesus hätte es in sein Gebet mit eingeschlossen. Das heißt, wenn Jesus das sogar getan hätte, vielleicht ist es ein Aspekt, eine Dimension sozusagen, die wir mit als Teil in unserem Herzen tragen sollten. Ihn zu bitten, ihm zu danken für seine Engel, für seine Heerscharen, die er ausgesandt hat, die uns dienen, die helfen, die jeden Tag uns zur Verfügung stehen, um im geistlichen Bereich für uns zu kämpfen und zu helfen. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, ich glaube, dass das die gleichen Resultate bringt, die Bibel uns verheißt. Ich bin ja schon zu spät, aber ich schließe jetzt mit Psalm 34. Psalm 34, ich habe es im Grunde schon zitiert. Aber in Psalm 34 und Vers 8, ab Vers 8, da heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Ne? Nicht auf Engel, wir trauen nicht auf Engel, wir vertrauen auf den Herrn. Aber wir vertrauen darauf, dass wenn er gesagt hat, er schickt seine Engel, dass er das auch getan hat. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Wo ist Wohlstand in der Bibel?
Da. Die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Und wenn wir ihn fürchten, wenn wir ihn ehren, wenn wir ihn achten, wenn wir ihn hochachten, wenn er wirklich der Höchste ist in unserem Leben, wenn wir wirklich, wie es Psalm 91 sagt, den Höchsten zu unserer Zuflucht gemacht haben. Wie? Indem wir zu ihm sagen, du bist der Höchste, indem wir ihn erheben, indem wir ihn ehren, indem wir ihn achten, indem wir sagen, du bist der Höchste in meinem Leben. Dann hat er seinen Engeln befohlen und dann werden sie auch diese Dinge in unserem Leben tun und wir dürfen das beim Wort nehmen. Gott ist nie das Problem. Alle diese Dinge, die bei uns im Leben passieren, Gott ist nie schuld und Gott ist nie das Problem. Er ist gut. Gott ist ein guter Vater und er ist nur gut. Und er ist gut zu uns. Und er will, dass wir schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Er möchte, dass wir wissen, dass die Engel des Herrn sich um uns lagern. Deswegen, beweg dich nicht zu schnell. Die müssen immer ständig das Lager abbrechen und wieder aufbauen, wenn du dich irgendwo hinsetzt. Aber sie sind da. Gott hat sie ausgesandt. Und wir danken Gott dafür. Nicht den Engeln, sie sind Diener, genauso wie wir. Wenn du anfangen würdest, irgendwelchen Engeln zu danken, die würden dir sofort über den Mund fahren und würden sagen, ich bin auch nur ein Diener. Wir vertrauen auf ihn und wir danken ihm, aber wir danken ihm. Du hast Engel um dich herum und sie warten nur darauf, dass du anfängst, das Wort zu sprechen, zu beten, ihm zu vertrauen und sie werden aktiv, weil Gott es verheißen hat. Amen. Amen. Also lasst uns ihm dafür danken.
Thank God for Jesus.
Dank sei dem Herrn für Jesus.
Thank God for he who knew no sin.
Dank sei dem Herrn für denjenigen, der keine Sünde
who
kannte.
Became sin.
Und der für uns zur Sünde gemacht wurde.
So that I might become the righteousness of God. Hallelujah.
Damit ich zur Gerechtigkeit Gottes in Christus
Thank God
werde.
For Jesus.
Gott sei Dank für Jesus.
Thank God that now I'm a child of God.
Gott sei Dank, dass ich jetzt ein Kind Gottes
Hallelujah.
Bin. Hallelujah.
No longer a child of darkness.
Bin nicht mehr länger ein Kind der Finsternis.
A child of disobedience.
Ein Kind des Ungehorsams.
But a child of light.
Sondern ein Kind
of God.
Ein Kind Gottes.
Of righteousness.
Der Gerechtigkeit.
I'm thankful for Jesus.
Und ich bin dankbar für Jesus.
He's so good.
Er ist so gut.
Hallelujah.
Hallelujah.
We come now to the end of the service.
Wir kommen jetzt zum Ende vom Gottesdienst.
I'm having problems getting off that angel thing right now, you know.
Irgendwie habe ich Probleme oder kann ich jetzt gar nicht von diesen Engeln hier wegkommen.
It's the end of the service, but don't stop praising God.
Und es ist jetzt das Ende des Gottesdienstes, aber höre nicht auf, Gott zu preisen.
And do not cease from praying.
Und höre auf, nicht auf zu beten.
Because as they continued in prayer, not ceasing to pray.
Denn es heißt in der Bibel, als sie machten weiter im Gebet, sie hörten nicht mit Beten auf.
Referring to Peter again.
Also dabei Petrus.
This is what happened. The angels were activated.
Dann geschah das. Die Engel wurden aktiviert.
Devil doesn't want you to pray.
Und der Teufel möchte nicht, dass ihr
He
betet.
He don't want you to praise.
Er möchte auch nicht, dass du Gott preist.
Stell mal vor, imagine when everyone, not imagine, just know when everyone agrees in praise.
Wisst ihr, wie das ist, wenn alle zusammen im Lobpreis übereinstimmen?
We agree in touching anything.
Und dann, wenn wir da übereinstimmen und wenn wir um irgendwas, was wir auch beten,
And it will be done.
Das wird geschehen.
Amen.
Amen.
So for God to love the world,
denn Gott hat die Welt so sehr geliebt,
that he gave his only begotten son,
dass er seinen einzigen Sohn gab,
that whosoever believes in him,
damit jeder, der an ihn glaubt,
shall not perish,
nicht verloren geht,
but have everlasting life,
sondern ewiges Leben hat.
If you are not sure today,
wenn du heute nicht sicher
you don't
bist,
know for sure,
du nicht 100%
that if you were to die,
dass wenn du heute stirbst,
that you will go straight to heaven,
dass du dann direkt in den Himmel
that you have a sure salvation,
dass du weißt, dass du eine sichere
that
Erlösung
Jesus is your
hast,
Savior and your Lord,
dass Jesus dein Erlöser und dein
that
Herr
you are
ist,
a child of God,
dass du ein Kind Gottes bist,
if you do not have the surety,
wenn du diese Sicherheit nicht hast,
I invite you to come to the front after the service,
dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen.
You can receive Jesus as your Savior and your Lord.
Und du kannst Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen.
We have a great team who will show you what steps to take.
Da wird ein Team hier vorne stehen und die zeigen dir genau die Schritte, die du gehen kannst.
And anyone who has not been baptized in the Holy Spirit.
Und auch für alle, die noch nicht im Geist getauft worden sind.
If you do not speak in a heavenly language.
Wenn du diese himmlische Sprache noch nicht bekommen hast.
You can receive this free gift. It's a promise.
Dann kannst du diese Gabe, dieses kostenlose
Geschenk. It's a promise to them that believe.
Bekommen. Das ist ein Geschenk für diejenigen, die glauben.
A free
Und
gift.
Es ist kostenlos.
Amen. Who's going to have a good week?
Wer wird eine gute Woche
Who's going to have a great week?
Wer hat eine super Woche?
Okay, remember to come forward even if you have anything else, okay?
Und kommt einfach nach vorne.
God is good.
Auch wenn ihr noch ein andere Gebetsanliegen
Have a great
habt.
Week.
Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche.
Yeah, amen. Amen. Amen.